Es ist knapp 2 Jahre her, als die Hörtracking-Zentrale am Uniklinikum Heidelberg eingeführt wurde. An sie werden alle auffälligen Ergebnisse der sogenannten neugeborenen Hörscreenings im Land übermittelt. Die Ärzte werten die Tests aus und erinnern die Eltern dann an die Nachuntersuchung ihres Säuglings. Aktuell ist das aber gar nicht so einfach, erklärt Dr. Sarah Eutenauer. Sie ist Leiterin der Abteilung Otologie, Neuro-Otologie und CI an der Heidelberger HNU-Universitätsklinik.
Unter den aktuellen veränderten Lebensumständen müssen wir leider schon bemerken, dass die Nachkontrollen von den Eltern, von den Sorgeberechtigten nicht mehr ganz so gerne angenommen werden und dass wir öfter nachhaken müssen, dass im Moment, wenn insbesondere Geschwisterkinder da sind, einfach schon viel zu viel in der allgemeinen Situation los ist. Mit der Notbetreuung der Kinder zu Hause, mit dem Homeschooling ist schon genug Belastung in den Familien. Jetzt auch noch die Extrauntersuchung für das Kleinste wahrzunehmen, wird dann noch als zusätzliche Belastung empfunden.
Dabei ist gerade so eine Nachuntersuchung enorm wichtig, um in jungen Jahren nichts zu verpassen. Denn vom Hören hängt nicht nur das Verstehen, sondern auch das Sprechen ab. Und beides sollte ja bis zum Schulstart vorhanden sein. Deshalb sollte ein Hörverlust so schnell wie möglich behandelt werden.
Wir wissen, dass der Sinneseindruck Hören für das Gehirn wichtig ist, für die Anlage der Nervenverbindung für das Hören, lebenslang. Da wird die Grundlage gelegt. Und dieses Zeitfenster sind die ersten beiden Lebensjahre. Ganz, ganz wichtig ist das erste Lebensjahr. Das heißt, wenn Kinder die Hörstörung haben, bis 1,5 Jahre mit den richtigen Hilfsmitteln versorgt werden, dann kann deren Nervensystem von der Hörbahn her normal ausreifen. Die können auch, wenn sie beispielsweise taub geboren wären, normales Hör- und Sprachempfinden entwickeln.
Wird nicht frühzeitig behandelt, kann das Kind wegen seinem Hörverlust später Probleme in der Schule bekommen. Stichwort Zappelphilipp. Dr. Eutenauer.
Weil diese Kinder ihren Hörverlust ausgleichen durch Konzentration, durch Hirnleistung. Und auch in der Grundschule sind 4 bis 6 Stunden Schule schon eine lange Zeit. So lange schafft weder das Kind, weder sie noch ich, es sich wirklich so zu konzentrieren. Daraus folgt dann das, was man oft den Zappelphilipp nennt. Und andersrum für das Kind selber, es kann nicht seine optimalen Schulleistungen erreichen.
Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man Probleme mit dem Hören hat? Am besten kann man das nachvollziehen, wenn man folgende Übungen durchführt.
Das kann jeder von uns direkt ausprobieren. Nehmen Sie einfach den Zeigefinger, stecken ihn in den Gehörgang, verschließen ihn, wackeln vielleicht noch ein bisschen dabei. Das tun Sie einseits oder beidseits. Und dann werden Sie merken, sofort eindrücklich, wie das Verstehen nachlässt. Und wenn man sich das in Messwerten anschaut, sind das eigentlich nur 20 Dezibel. Das ist andersrum, aber schon der Hörverlust, ab dem die WHO von einer echten auszugleichenden Hörbehinderung spricht.
Kommen wir jetzt mal zum Thema Prävention. Sicherlich ist es auch wichtig, sich nicht nur im beruflichen Bereich, sondern auch im Privatleben vor Lärm gut zu schützen. Was kann man hier tun, um möglichst lange gut hören zu können?
Für das Konzert unbedingt die Oropax einpacken, den Stöpsel für den Gehörgang, weil der dann, wie wir eben angesprochen hatten, schon die 20 Dezibel dämpfen kann. Und dann kommen wir in den Bereich, der für das Ohr, für die Empfindungszellen, das Hören, für die Haarsinneszellen nicht mehr ganz so gefährlich ist. Ab 85 Dezibel wird es nämlich dann wirklich ohrschädigend. Da lohnt es sich auch als Elternteil, ich bin selber Mama, mal das iPhone oder das iPad des eigenen Kindes in die Hand zu nehmen und die Lautstärkeregelung reinzugeben. Das ist was, was weltweit auch zu beobachten ist, dass gerade die junge Generation jetzt schon mit einer Lärmschwerhörigkeit oder einer Lärmschädigung groß wird.
Bemerkt man dann doch irgendwann mal, dass man schlechter hört, sollte man das im ersten Schritt erst einmal annehmen und dann mit seinem Hals-Nasen-Ohrenarzt darüber reden. Inzwischen gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das Hören zu verbessern.
Das geht vom klassischen Hörgerät. Das kann auch gerne im Ohr versteckt sein, sodass man überhaupt nichts sieht nach außen, zu den implantierbaren Hörsystemen, wenn die Möglichkeit der klassischen Hörsysteme überschritten wird. Und es geht, wenn wirklich die hochgradige Schwerhörigkeit eingetreten ist, sei es angeboren oder sei es durch den Hörsturz oder sei es durch verschiedene andere Ohrerkrankungen, kann es bis zur Cochlea-Implantation gehen, die auch das taube Ohr rehabilitieren kann.
In der HNO-Klinik wird aber nicht nur therapiert, es wird auch geforscht und mit anderen Abteilungen Hand in Hand zusammengearbeitet. Vor allem das Thema genetische Disposition wird das Ärzteteam in Zukunft noch beschäftigen, so Dr. Eutenheuer.
Und damit meine ich nicht das eine Gen, das das Kind taub zur Welt kommen lässt, sondern da kommen verschiedene Bausteine zum Tragen, sodass, wenn wir beispielsweise nach einer Krebserkrankung ein Chemotherapeutikum bekommen, dass der eine wirklich den Hörverlust hat bis zur Ertaubung und der andere es gut toleriert. Der eine sein Leben lang an einem Lärmarbeitsplatz gearbeitet hat und eine hohe Lärmbelastung hatte und mit einem relativ ungeschädigten Ohr in die Rente geht, wohingegen der andere schon mit 50 bei uns in der Sprechstunde sitzt und hochgradige Schwerhörigkeiten hat. Es ist aber nicht nur die Genetik, sondern da kommen natürlich auch Arbeitsplatz, die eigene Lebensführung, sonstige Begleiterkrankungen wie das Metabolische dazu. Da tut es gut, an einem großen Standort zu sein wie Heidelberg, wo die kritische Masse der unterschiedlichen Disziplinen da ist, auch solch eine komplexe und schwierige Fragestellung anzupacken. Und da freue ich mich auf die Entwicklung der nächsten Jahre.
Roman Jaborek, Universitätsklinikum Heidelberg.